NDR Info. Blickpunkt Diesseits. Das Magazin aus Religion und Gesellschaft.
Mit diesen Themen: Friedenssignale in der Krise. Die evangelische Kirche in Deutschland und die russisch-orthodoxe Kirche wollen wieder enger zusammenarbeiten. Hildesheimer Missbrauchsfall. Bischof Norbert Trelle räumt erstmals Fehler ein. Komplizin der Gewalt. In Mexiko sind katholische Journalisten enttäuscht von ihrer Kirche. Ein Meilenstein der Integration. Islamische Theologie an deutschen Unis wird auf den Prüfstand gestellt. Und vom ersten Hausmann zum antikommunistischen Vorkämpfer. Die Wandlungen des Josef von Nazareth in der Kirchengeschichte. Im Studio begrüßt sie Michael Hollenbach. Die evangelische Kirche in Deutschland und die russisch-orthodoxe Kirche pflegen seit über 50 Jahren theologische Dialoge. Nach der politischen Wende 1989 wurden die Gespräche aber immer schwieriger. 2009 erreichten sie ihren Tiefpunkt. Die Differenzen über ethische Fragen und über die Bedeutung der Menschenrechte schienen unüberbrückbar. Die EKD sagte die Feiern zum 50-jährigen Bestehen des Dialogs ab. Auch beim Treffen 2012 in Rostov am Don gab es keine Annäherung. Nun, vor dem Hintergrund der politischen Krise zwischen Russland und der EU, trafen sich die Delegationen beider Kirchen in München, Brigitte Lehnhoff berichtet.
Das Thema, auf das sich die Delegationen geeinigt hatten, lag nahe. Wo stehen die Kirchen 70 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs? In Russland gilt dieser bis heute als Heiliger Krieg. Dazu sagte Volodymyr Bureha, Prorektor der Kiewer Geistlichen Akademie.
Ich bin der Ansicht, dass dieser Terminus bereits der Vergangenheit angehört.
Selbiges hörten wir auch im Vortrag der evangelischen EKD. Im Kontext Russland erleben wir aber, dass dieser Terminus nach wie vor aktiv diskutiert wird und es Versuche gibt, ihm einen positiven Beigeschmack zu geben. Ich bin kein russischer Staatsangehöriger, sondern ein ukrainischer Staatsangehöriger und ich kann sagen, dass wir auch in der Ukraine zu diesem Terminus eine große Vorsicht empfinden.
Damit provozierte der Kirchenhistoriker scharfen Widerspruch aus der russischen Delegation. Ob denn nach der Tradition der Väter gar keine Form von Krieg zulässig sei? Bureha blieb bei seiner Auffassung, kein Krieg sei heilig. Dass ein Konflikt innerhalb der russischen Delegation offen ausgetragen wird, war für die Vertreter der EKD eine neue Erfahrung. Einige sahen darin einen Fortschritt und eine Öffnung. Entscheidend war aber ein anderes Signal. Martina Severin Kaiser, Hauptpastorin in Hamburg und seit 6 Jahren in der Delegation, formulierte es so.
Das ist ja im Grunde die Verstehensbrille, die natürlich auch der russische Delegationsleiter uns allen aufgesetzt hat, dass deutlich beieinander gehalten wird, dass es Punkte gibt, wo wir eben sehr unterschiedliche Ansicht haben. Das wird auch sich nicht ändern, aber dass wir auf der anderen Seite gar keine andere Wahl haben, als miteinander im Gespräch zu bleiben.
So hatte es Metropolit Hilarion ausgedrückt, der Leiter des Außenamtes der russischen orthodoxen Kirche. Denn besonders im Mittleren Osten, aber auch andernorts, seien Christen zunehmend bedroht.
There are people who use religious rhetoric.
Es gibt Leute, die ihre Verbrechen religiös rechtfertigen. Darum ist es nötig, die Menschen Religion zu lehren und zu erklären, worum es dabei überhaupt geht. Es gibt keine religiös begründbaren Verbrechen. Wenn Menschen trotzdem so argumentieren, ist das einfach nicht wahr. Die Terroristen im Mittleren Osten sind Diener des Satans und nicht Diener Gottes. Das müssen wir klar und deutlich sagen.
And we must say this clearly and plainly.
Der Metropolit sprach damit auch ein Thema an, für das die orthodoxe Kirche in westlichen Medien gegenwärtig meist kritisiert wird. Nämlich für die Versuche, an Schulen in Russland den Religionsunterricht besser zu verankern. Der EKD-Ratsvorsitzende Heinrich Bedford-Strom sprang dem orthodoxen Theologen bei. Auch in Deutschland werde gegenwärtig um den Stellenwert von Religion in der Öffentlichkeit gerungen. Die Kirchenvertreter aus Ost und West erkannten auf ihrer 2-tägigen Konferenz etliche gemeinsame Themen. Was sie zuerst anpacken sollten, darüber gab es unterschiedliche Vorstellungen.
Dass wir wieder dazu kommen, zum Beispiel gemeinsam Gottesdienst zu feiern, gemeinsam zu beten. Das ist ein Thema, bei dem es gegenwärtig sehr viele Zögerlichkeiten und Empfindlichkeiten gibt. Hier sollten wir wieder zu einer ganz selbstverständlichen Gemeinschaft gelangen.
Das meinte Christfried Böttrich, Neutestamentler an der Uni Greifswald. Mag auch strittig sein, wie der Dialog weitergeht. Dass er weitergehen muss, steht außer Frage, findet die Hamburger Hauptpastorin Martina Severin Kaiser.
Wir leben in einem politischen Kontext und ich denke wirklich, dass es ein Europa ohne Russland nicht gibt. Von daher ist es wichtig, im Gespräch zu bleiben, und gegenüber dem letzten Dialog war dieses Mal erheblich unverkrampfter.
Brigitte Lehnhoff über die Beratungen zwischen den deutschen Protestanten und der russisch-orthodoxen Kirche. Das Bistum Hildesheim bleibt in den Schlagzeilen. Es geht noch einmal um den Fall einer heute 20-jährigen Frau, die im Alter von 11 Jahren vom Hildesheimer Priester Peter R. sexuell bedrängt wurde. Mit ihrer Religionslehrerin wandte sich das Mädchen im März 2010 an den damaligen Hildesheimer Missbrauchsbeauftragten und heutigen Weihbischof Heinz-Günther Bongertz. Damals habe, so das Protokoll des Bistums, die Jugendliche bei einem ersten Gespräch keinen sexuellen Übergriff, sondern nur Bedrängungen durch den Pater erwähnt. Erst bei einem zweiten Termin im November hätten Schilderungen des Mädchens eindeutige Hinweise auf sexuellen Missbrauch ergeben. Die Staatsanwaltschaft wurde daraufhin eingeschaltet. Nun hat sich der Hildesheimer Bischof Norbert Trelle in einem Brief an die Priester und Diakone des Bistums gewandt. Mein Kollege Florian Breitmeier verfolgt seit Wochen intensiv die Vorgänge im Bistum. Herr Breitmeier, warum hat sich Bischof Trelle nun entschieden, einen Brief an die Mitarbeiter zu schreiben?
Ich vermute, dass der Druck im Bistum auch auf die Bistumsverantwortlichen so groß ist, dass Bischof Norbert Trelle sich zu diesem Schritt entschieden hat. Es ist ja nicht nur die Berichterstattung in den Medien, die eben zur Kritik am Bistum geführt haben, sondern sicherlich auch das Verhalten der Bistumsverantwortlichen in dem Fall bislang. Es ist ja so, dass in diesem Schreiben erstmals deutlich geworden ist, dass das Bistum erklärt, ja, wir haben Fehler in dem Fall gemacht, wir würden heute anders entscheiden. Dass wir damals so entschieden haben, bedauern wir ausdrücklich, so ist in diesem Brief eben davon die Rede. Es zeigt sich aber meiner Meinung nach auch, dass dieses Bedauern, das nun zum Ausdruck kommt, nicht dazu führt, dass man nun den Vorwurf der Vertuschung einfach stehen lässt, den weist man weiterhin weit von sich. Und dass natürlich dieses Eingeständnis, wir haben Fehler gemacht, auch durch den großen medialen Druck, aber sicherlich auch durch die Kritik von Mitarbeitern an der Bistumsführung deutlich geworden ist. Denn man hätte ja schon bei der Pressekonferenz vor 2 Wochen deutlich machen können, dass dort Fehler gemacht worden sind. Damals hatte man aber jedwede Kritik noch weit von sich geschoben.
Ist denn der Brief nun eine Art Befreiungsschlag des Bistums? Also erhofft man sich dadurch nun Ruhe zu gewinnen?
Also die nächsten Wochen werden sehr entscheidend werden, beispielsweise ob die Staatsanwaltschaft in Berlin noch einmal Ermittlungen in dem Fall aufnimmt, ob beispielsweise der Staatsanwalt zu der Einschätzung kommt, das Bistum Hildesheim hätte viel früher und auch detaillierter Auskunft geben müssen über das, was Peter R., den Beschuldigten in diesem Falle, auch im Bistum Hildesheim schon zu früheren Zeiten zur Last gelegt wurde. Ein großer Befreiungsschlag kann es zu diesem Zeitpunkt noch nicht sein. Dafür gibt es einfach noch zu viele offene Fragen.
Soweit Florian Breitmeier aus der Redaktion Religion und Gesellschaft. Im Februar wird Papst Franziskus nach Mexiko reisen und den katholisch geprägten mittelamerikanischen Staat besuchen, dessen Bürger unter Drogenkriegen und Kriminalität leiden. Angeprangert werden die Zustände in Mexiko immer wieder von kritischen Journalisten, die für ihre Berichte ihr Leben riskieren. Viele von ihnen vermissen bei ihrem Engagement den Rückhalt der katholischen Kirche, wie Andreas Buke vor Ort erfahren hat.
Mexiko gilt nach Pakistan und dem Irak als der weltweit gefährlichste Arbeitsplatz für Journalisten. Seit dem Jahr 2000 wurden 89 Reporter, Fotografen und Korrespondenten ermordet, viele erschossen, andere erwürgt, gefoltert, zerstückelt und in Müllbeuteln weggeworfen. Viele Mexikaner leben in Angst. Die mexikanische Reporterin Johali Resendiz bemüht sich seit Jahren, gegen die Gewalt anzuschreiben.
Die meisten meiner Berichte haben mit der fehlenden Sensibilität der Männer gegenüber den Frauen zu tun. Es kann doch nicht sein, dass die Männer ihre Frauen schlagen. Es kann nicht angehen, dass Männer Frauen weiter erniedrigen und entwürdigen wegen dieses Machismo, der in den mexikanischen Familien existiert.
Eine der einflussreichsten Institutionen der mexikanischen Gesellschaft ist die katholische Kirche. Sie hätte die Möglichkeit, einen Beitrag zu leisten, dass Journalisten ohne Angst ihrer Arbeit nachgehen können. Immer wieder bekommt Johali Morddrohungen oder einschüchternde E-Mails mit Fotos von Vergewaltigungen. Einmal lag ein Leichensack vor dem Haus ihrer Mutter. mit der Ankündigung, den könne sie bald für den Körper ihrer Tochter nutzen. In dieser Situation vermisst sie die Unterstützung ihrer Kirche.
Ein Priester sollte sagen, mein Kind, was brauchst du? Wie kann ich dir helfen? Aber er sagt, geh hin und bete. Das bringt keine Lösung.
Ich bin Schwester Leticia Gutierrez, Missionarin und Direktorin einer Flüchtlingsorganisation. Es gibt dieses verquere Denken, dass die Kirche sich nicht in die sozialen Probleme der Menschen einmischen soll, weil das schnell politisch wird. Und Politik und Religion müssen angeblich strikt getrennt bleiben. Das halte ich für eine der schlechtesten Rechtfertigungen, an die sich ein Priester halten kann, um nicht Stellung für die Opfer zu beziehen und für die Menschen, die in diesem Land misshandelt werden.
Schwester Leticia will ihre Kirche nicht entschuldigen, aber sie möchte doch erklären, dass es historische Gründe für die passive Haltung gibt.
Zu Beginn des vergangenen Jahrhunderts wurde die Kirche in Mexiko verfolgt. Gläubige und Priester wurden ermordet. Es gab Märtyrer, neue Heilige und eine lange Zeit der Distanz zwischen Staat und Kirche. Das hat sich erst im Jahr 1994 geändert, mit dem zwischenzeitlichen Ende der Einparteienherrschaft der PRI-Partei. Damals gab es eine Versöhnung zwischen Staat und Kirche und ein neuer Dialog begann. Damit kann man erklären, warum die Kirche heute so zurückhaltend ist. Es soll vermieden werden, dass es wieder zu einer Verfolgung der Kirche kommt.
Die Reporterin Johali Resendiz wird weiter berichten, trotz der Angst.
Einmal habe ich darüber geschrieben, dass ein Vater seine Kinder getötet hat, weil er ihnen nichts zu essen geben konnte. Der Regierung sind solche Geschichten egal. Die da oben interessieren sich nicht für all die Arbeitslosen. Die Politiker stehlen riesige Summen und füllen ihre eigenen Taschen. Man kann so wütend werden, wenn man sieht, wie die Funktionäre Millionen Pesos verdienen, wie sie sich Privatflugzeuge kaufen, teure Autos, riesige Villen, Wohnungen in Miami. Deshalb sagen die Mexikaner, ja basta, es reicht.
Andreas Buke berichtete aus Mexiko. Und damit zu den Meldungen in Blickpunkt Diesseits, dem Magazin aus Religion und Gesellschaft auf NDR Info.
Der Rahmenvertrag zwischen dem Land Niedersachsen und muslimischen Verbänden verzögert sich voraussichtlich bis Mitte 2016. Zwar habe die Landesregierung gemeinsam mit den Verbänden einen Entwurf vorgelegt, dieser werde nun aber noch den Landtagsfraktionen zur weiteren Erörterung zugeleitet, sagte Kultusministerin Frauke Heiligenstadt. Ziel sei es, im Parlament eine breite Zustimmung zu diesen Entwürfen zu bekommen. Der Islamwissenschaftler Bülent Utscha hatte die Verzögerung kritisiert. Der ausgewogene Vertragsentwurf stehe seit Jahren auf der Agenda und sei lediglich eine Zusammenfassung bereits bestehender Rechte und Pflichten für die Muslime, sagte der Direktor des Instituts für Islamische Theologie in Osnabrück. Er sehe nicht, wo es noch Diskussionsbedarf gebe. Zudem seien CDU und FDP, die jetzt Kritik äußerten, zu Zeiten der Vorgängerregierungen an der Ausarbeitung des Entwurfes beteiligt gewesen. Der Religionspädagoge Utscha sieht in der jetzigen Verzögerung ein Zugeständnis an die veränderte politische Grundströmung. Der Zuzug von Flüchtlingen und die Zugewinne der AfD beunruhigten die etablierten Politiker. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge und die christlichen Kirchen haben ihren Streit um das Kirchenasyl weitgehend beigelegt. Beide Seiten teilten mit, dass die Erprobung eines neuen Verfahrens in den vergangenen 9 Monaten positiv verlaufen sei und weitergeführt werden soll. Die Kirchen und die Behörde hatten sich darauf verständigt, über mögliche Fälle schneller und enger zu kommunizieren, um möglichst gemeinsam schon vor einem Kirchenasyl zu einer Einigung zu kommen. Die Kirchen gewähren in besonders harten Einzelfällen Betroffenen Schutz, denen eine Abschiebung droht. In diesem Jahr wurden insgesamt 300 Fälle von den zentralen kirchlichen Ansprechpartnern an das Bundesamt übermittelt. In 142 Fällen hat das Bundesamt das Asylverfahren übernommen. Damit wurde zumindest die Abschiebung in einen anderen EU-Staat verhindert. In 60 Fällen konnte für die Flüchtlinge eine positive Lösung gefunden werden, bevor ein mögliches Kirchenasyl gestartet wurde. Die restlichen knapp 100 Fälle sind den Angaben zufolge noch in der Prüfung. Die beiden großen Kirchen kritisieren Rüstungsexporte in die Krisenregionen des Nahen und Mittleren Ostens und fordern einen Stopp aller Lieferungen an Saudi-Arabien. Der in Berlin vorgestellte Rüstungsexportbericht der gemeinsamen Konferenz Kirche und Entwicklung kritisierte besonders die Weitergabe von Waffen an die im Nordirak kämpfenden kurdischen Peschmerga. Der Leiter des katholischen Büros in Berlin, Karl Jüsten, warf Saudi-Arabien Machtstreben, eine abgründige Menschenrechtspraxis sowie zweifelhafte Verbindungen zu Salafisten vor. Dennoch habe die Bundesregierung im Januar Rüstungsexporte nach Saudi-Arabien im Wert von 110 Millionen Euro genehmigt, obwohl oftmals unklar bleibe, was damit geschehe. Es gebe Hinweise, dass Waffen in die Hände von Extremisten und Terrorgruppen gelangt seien.
Soweit die Meldungen. Wenn vom Islam die Rede ist, dann fällt in letzter Zeit schnell auch der Begriff Terrorismus. Um Zwischentöne in die Diskussion zu bringen, zu differenzieren, sind Experten dringend gefragt. Fachleute, die sich mit der Theologie des Islam auskennen. Diese Experten fundiert auszubilden, ist eine Kernaufgabe des noch jungen Studienfachs Islamische Theologie. Schon als das Fach im Jahr 2011 in Deutschland offiziell an den Start ging, gab es große Erwartungen an die vier Standorte Münster, Osnabrück, Erlangen, Nürnberg, Frankfurt und Tübingen. Jetzt wird die islamische Theologie zum ersten Mal wissenschaftlich überprüft. Eine Evaluation soll herausfinden, was gut läuft und was nicht, Burkhard Schäfers berichtet.
Der Terror von Paris hat die Debatte noch einmal beschleunigt. Welches Gewaltpotenzial steckt im Islam? Wie ist das Verhältnis von Religion und Politik? Wie wörtlich ist der Koran zu verstehen? Fragen, mit denen sich bundesweit rund 1500 Studierende der islamischen Theologie auseinandersetzen, erklärt Muhannad Khorshid, Professor für islamische Religionspädagogik an der Universität Münster.
Viele Menschen, die Ängste vor dem Islam haben, assoziieren den Islam mit Gewalt, menschenfeindlichen, frauenfeindlichen Aspekten. Es gibt Ansätze im Islam, die aufgeklärt sind und versuchen diese auch in der breiten Öffentlichkeit zu kommunizieren, damit eben das Bild vom Islam immer positiver wird.
Koranexegese, islamisches Recht, die Ideengeschichte des Islam, das sind zentrale Themenfelder des Fachs. So wie evangelische und katholische Theologie ist die islamische Theologie eine bekenntnisorientierte Disziplin. Junge Muslime sollen sich, wissenschaftlich fundiert, mit Glaubensfragen beschäftigen, sagt Religionspädagoge Khorshid. Später können sie dann etwa als Religionslehrer arbeiten, als Sozialarbeiter oder als Experten, die Politiker beraten. Als die islamische Theologie vor 4 Jahren als Studienfach eingeführt wurde, hatten Politiker und die Fachwelt riesige Erwartungen. Bülent Utscher, Direktor des Instituts für islamische Theologie an der Universität Osnabrück, stellt seinerseits klar,
die Erwartungshaltung, die teilweise von Politik und Medien aufgebaut werden, ist einfach nicht zu leisten. Man muss der islamischen Theologie viel mehr Zeit geben.
Anfangs fehlten Studienordnungen, Literatur in deutscher Sprache und vor allem geeignetes Personal. Und die islamische Theologie hat noch ein Problem. Sie muss sich doppelt behaupten. Einmal gegenüber Wissenschaft, Politik und Öffentlichkeit. Dann aber auch unter den Muslimen. Genauso wie die katholische Kirche bei neuen Theologieprofessoren zustimmen muss, reden auch die muslimischen Verbände bei Personalentscheidungen und Inhalten mit. Deswegen gibt es immer wieder Streit darüber, wie unabhängig die Theologie als Wissenschaft ist und wie groß der Einfluss von DITIB, Islamrat und Co.
Islamische Institutionen sind sehr, sehr kritisch. Man hat Sorgen, dass der Islam im universitären Rahmen hier in Deutschland verflüssigt wird, dass sowas wie ein zahnloser Euro-Islam dann nachher durch die Theologen geschaffen werden soll. Ein Hof-Islam, der aber nicht mehr authentisch ist.
Hier zeigt sich ein Spannungsfeld. Richtige Lehre versus Freiheit der Wissenschaft. Unter diesen Vorzeichen kommt die islamische Theologie jetzt auf den Prüfstand. In einer Evaluation will das Bundesbildungsministerium herausfinden, ob das Fach eine weitere Unterstützung verdient hat. Zuletzt gab es vom Bund rund 19 Millionen Euro für 5 Jahre. Die Förderung läuft demnächst aus. Bildungsstaatssekretär Thomas Rachel erhofft sich einige Antworten.
Wie war die bisherige Wegstrecke? Vielleicht auch, welche Fehler sind gemacht worden? Welche Veränderungen müssen vorgenommen werden? Diese Evaluation wollen wir nun abwarten. Und wir sind offen, diese Förderung in eine zweite Phase hineinzuführen. Aber das hängt natürlich von den Ergebnissen der Bewertungen ab, auf die wir sehr gespannt sind.
Die Fragen an die islamische Theologie werden drängender, mit Blick auf den religiösen Fanatismus ebenso wie angesichts der großen Zahl muslimischer Flüchtlinge in Deutschland. Deswegen hoffen sie nicht nur im Bundesbildungsministerium, dass die Evaluation halbwegs erfreulich ausfällt.
Burkhard Schäfers berichtete über islamische Theologie an deutschen Universitäten. Der heilige Josef hat nun wieder Hochkonjunktur. Als Mann von Maria, als Vater von Jesus, ob leiblicher oder sozialer, sei mal dahingestellt, taucht er in jedem Krippenspiel, in jeder Krippe unterm Weihnachtsbaum auf. Doch Josef hat es nicht leicht gehabt, auch nicht in der Kirchengeschichte. Der Augsburger Volkskundler Walter Pötzl hat festgestellt, dass Josef in den vergangenen 2000 Jahren immer wieder anders dargestellt wurde. Seine Erscheinung in den ersten Jahrhunderten nach der Geburt seines Sohnes.
Da sitzt der Josef immer nachdenkend oder schlafend am Rand. Da rührt sich nicht viel.
Er grübelt über die vermeintliche Jungfrauengeburt oder träumt vom Heiligen Geist. Im Mittelalter taucht dann auf Bildern ein neues Josefsbild auf. Quasi der erste Hausmann der Weltgeschichte, meint Walter Pötzl. Josef, der Windeln wäscht, der den Brei für das Jesuskind kocht, der eine Pfanne in der Hand hält.
5 Eier, 6 Eier sind da aufgeschlagen. Und wenn man so ein bisschen der Sache nachgeht, womit wurde eine Wöchnerin denn versorgt? Die braucht was Stärkendes. Und Stärkendes sind Eier, die sind leicht verfügbar, die kann man in die Pfanne schlagen. Und er rührt da um und sorgt sich, ist offensichtlich überzeugt von seiner Kochkunst.
Im Mittelalter trugen die Bilder vom breikochenden und windelwaschenden Josef allerdings nicht zu seinem Ruhme bei.
Eine ehrenvolle Männertätigkeit war es nicht.
Gegen Ende des Mittelalters entwickelt sich ein anderes Josefsbild. Die Kunsthistorikerin Barbara Mikuda Hüttel hat über die Ikonografie des heiligen Josef im 17. und 18. Jahrhundert promoviert.
Seit der Mitte des 17. Jahrhunderts als junger Mann dargestellt, mit christusähnlichen Zügen. Und man sagt dann, er wird dann jemand, der so wichtig ist für die Jugend Christi, kann kein alter, klappriger Mann gewesen sein.
Und Josef wird gesellschaftspolitisch in die Pflicht genommen. Nach der verheerenden Katastrophe des Dreißigjährigen Krieges suchten die weltlichen und kirchlichen Machthaber nach christlichen Leitbildern. Die Moral lag danieder, klagten die Herrschenden. Zur sittlichen Aufrüstung wurde die heilige Familie entdeckt, mit Josef als einer starken Vaterfigur.
Es ist das Kaiserhaus in Wien, das in ihm eben den Reformheiligen par excellence, insbesondere nach dem Dreißigjährigen Krieg, gesehen hat.
Josefs Karriere geht posthum weiter. Der Vatikan nimmt ihn in den heiligen Kanon auf. Er wird zunächst zum Schutzpatron der Zimmerleute. Im 19. und 20. Jahrhundert werden seine Zuständigkeiten erweitert, sagt der Tübinger Theologe Karl Josef Kuschel.
Er wird funktionalisiert zum Schutzpatron der arbeitenden Massen. 1955 propagiert Papst Pius XII. Den Josefstag, den 19. März, als katholisches Gegenstück zum 1. Mai, dem Tag der Arbeit. Also Sie sehen, mit Josef dem Arbeiter, nicht wahr, will man die Arbeiterbewegung kirchlich domestizieren.
Josef ist zudem der Patron der jungfräulichen Menschen und der Ehe. Auf Bildern wird er oft mit der weißen Lilie dargestellt, einem Symbol der Keuschheit und Reinheit.
Das wurde ja als Ideal propagiert, weil man eben davon ausging, Maria und Josef waren eben nicht ein Ehepaar, ganz normalerweise, sondern er hat eben auf Geschlechtlichkeit verzichtet und insofern wird er eben zum Symbol für Reinheit und Keuschheit.
Und heute, welches Bild machen wir uns heute von Josef? Die ehemalige hannoversche Bischöfin Margot Käßmann.
Wir könnten schon Josef als neuen Mann sehen, der sich auch nicht ablenken lässt von dem, was die Leute sagen, sondern sagt, ich stehe zu dieser Frau, was immer jetzt auch ist mit dem Kind, sondern ich begleite sie und bin für sie und das Kind da. Also da hat er schon eine Vorbildfunktion. Wir könnten ihn ruhig ein bisschen mehr in den Vordergrund stellen, schon allein in der Krippenkonstellation.
Josef, der neue Mann. Das war er als Hausmann auch schon im Mittelalter, damals geschmäht, heute ein Vorbild. Soweit Blickpunkt Diesseits, Informationen und Beiträge aus Religion und Gesellschaft. Am Mikrofon wünscht Ihnen Michael Hollenbach einen schönen Sonntag.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.